Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, mit der wir uns nach der Sommerpause und zu Beginn unserer neuen Saison zurückmelden. In dieser Saison wird unsere Drehbühne, die ja vor knapp 2 Jahren als Corona-bedingter Theaterersatz entstanden ist, nicht mehr als Ersatz für unsere Theatervorstellungen fungieren, sondern vielmehr als Zusatz. Wir haben uns vorgenommen, künftig in der Drehbühne vertiefter hinzuschauen, hinter die Kulissen der Produktionen zu blicken und über die Fragen zu sprechen, die uns die Stücke auf der Bühne stellen. Das wollen wir von nun an einmal im Monat tun und dazu darf ich immer mit einem ganz besonderen Gast sprechen. In unserer heutigen Folge zum September dreht sich alles um die kleine Bühne Schaffhausen, die unsere Saison am Freitag, den 16. September eröffnet und zugleich ihr 77-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiert. Und dazu begrüße ich herzlich unseren heutigen Gast.
Mein Name ist Anina Keller und ich bin Präsidentin von der kleinen Bühne Schaffhausen.
Anina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. 77 Jahre, das ist ja nicht ein ganz, das ist ja ein bisschen ein ungewöhnliches Jubiläum. Mhm. Wie kam das dazu, 77 Jahre zu feiern und nicht 75 Jahre?
Da hätten wir eigentlich gern gefeiert, vor 2 Jahren. Leider hat uns auch da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und anstatt ausfallen lassen, haben wir dann gefunden, dann nehmen wir doch einfach die nächste Schnapszahl und feiern dann. Mhm. Und darum ist es ja 77 Jahre.
Und das heißt, die kleine Bühne, jetzt muss ich zurückrechnen, existiert seit 1955, ist das dann korrekt?
1945.
Ist 45, ja.
1945 ist das erste Mal das Stück von der kleinen Bühne im Stadttheater auf der Bühne aufgeführt worden. Und seitdem hat es eigentlich nur 2 Mal eine Pause gegeben. In den 50er Jahren haben wir einmal keine Unterlagen gefunden und jetzt eben mit Corona dann vor 2 Jahren, aber sonst ist jährlich immer etwas von der kleinen Bühne gelaufen im Stadttheater.
Das heißt, das war sozusagen noch im Alten, im Tourneum. Also das heutige Stadttheater ist ja aus dem Jahr 1956,
genau.
Also noch gar nicht so alt wie die kleine Bühne. Mhm. Und davor gab es das im Tourneum am Herrenacker von 1867 bis 1956. Mhm. Das war auch immer wieder wegen baufällig und so weiter geschlossen. Aber es gibt also wirklich bei euch Unterlagen, die Stücke bis 1945 mhm. zurückverfolgen lassen.
Land ohne Himmel. Ist das erste Stück gesehen,
1945. Ah ja. Ah, ja. Genau. Und war schon immer ein Amateur-Ensemble, also immer ein Laien-Ensemble? Oder also wie hat sich das entwickelt? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Also es ist immer ein Amateur-Ensemble gewesen. Und es hat dann im Laufe der Geschichte mal noch eine Fusion gegeben. Es hat 2 Vereine gegeben und man hat sich dann zusammengetan im Laufe der Zeit zu der kleinen Bühne Schaffhausen. Und ja, also es ist ja auch noch so lustig, eben wir sind ja auch bekannt vor allem für die Weihnachtsmärchen auch, wo wir ja jährlich spielen. Und das wird ja auch so weitergehen in den Generationen. Also das Grosse ist schon schauen und das Mami oder der Papi sind schon schauen und so weiter.
Ja, mir geht es so, ich mache regelmäßig mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Stadt Theaterführungen. Mhm. Und da frage ich die jeweils, wenn wir in den Zuschauerraum gehen, frage ich die, wer von euch war schon mal hier im Theater? Und die meisten verbinden dann mit irgendeinem Theaterbesuch die kleine Bühne, entweder selber mit den Kindern oder selbst als Kind mit der Schule oder bei einer Weihnachtsvorstellung der kleinen Bühne. Also das ist wirklich die große Institution. Aber, also wenn du sagst, das erste Stück war Land ohne Himmel, das ist ja auch kein Kinderstück. Das heißt, diese Tradition der Erwachsenenstücke, die geht auch so weit zurück.
Genau, ja. Ja, also das erste Kinderstück war Max und Moritz gewesen. Vom Wilhelm Busch, den man aufgeführt hat. Aber es hat immer eigentlich Stücke für Erwachsene und für Kinder. Wir sind einfach mit den Erwachsenenstücken nicht so regelmäßig. Also jetzt sind wir ja alle 2 Jahre, dürfen wir ja für die Erwachsenen spielen. Und darum hat sich das natürlich mehr eingeprägt, weil man einfach jährlich für Kinder spielt. Aber wir können beides und es ist beides mega spannend. Und es ist einfach auch schön zu sehen, wie unterschiedlich das Publikum halt ist, oder? Kinder sind insofern ein schwieriger Publikum, weil sie sind einfach plätschehrlich, wenn sie nicht passt, fangen sie an zu schwätzen oder einfach Lärm machen. Und die Erwachsenen sind dann meistens gleich noch höflich und klatschen von dem her. Aber es ist auch wirklich spannend, so für verschiedene Publika können spielen.
Du bist seit, glaube ich, etwa 2 Jahren Präsidentin von der kleinen Bühne, aber schon viel länger dabei. Mhm. Also was war deine erste Rolle bei der kleinen Bühne, deine erste Produktion? Hast du schon quasi von Kindesbeinen an oder bist du irgendwann, also wann bist du dazugekommen?
Mit 16 bin ich eine Hex gsi, in der kleinen Hex. Und dann habe ich ein paar Mal mitgespielt und dann ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt seit rund 15 Jahren bin ich jetzt auch wieder aktiv dabei.
Und in der kommenden Produktion bist du auch dabei.
Genau.
Und spielst eine, glaube ich, wichtige Rolle, oder? Also eine der wichtigsten Rollen.
Genau,
in dem Stück.
Die Chris.
Ja, Anina, also Laientheater bzw. Amateurtheater hat ja meistens auch den Ruf, dass es so ein bisschen handgestrickt daherkommt, im wahrsten Sinn. Amateurhaft ist ja nicht unbedingt ein Begriff, den man als positives Attribut besetzt, sondern das heißt immer, es ist halt nicht so wie bei den Profis. Ihr steht aber mit euren Produktionen eben regelmäßig bei uns auf der großen Bühne des Stadttheaters. Und ihr wollt euch und müsst euch ja auch ein Stück weit an dem Niveau anderer Produktionen, die wir dort zeigen, messen. Was ist euch da besonders wichtig? Also im Unterschied zu einer Produktion, die man jetzt, ich sag jetzt mal, in einem Gemeindezentrum aufführen würde. Also worauf achtet ihr? Was ist euch hinsichtlich der Qualität eurer Produktionen wichtig, dass es auch auf der großen Bühne funktionieren kann?
Also eben zum einen ist es uns wichtig, dass es sich eben einreiht und wie du gesagt hast, dann orientiert man sich an dem, was sonst passiert. Und auf der anderen Seite ist halt rein auch schon ein Theater an sich zwingt uns auch, jetzt gerade auch wenn es um Bühnenbild geht, wenn es um Licht geht und so, haben wir natürlich dort Möglichkeiten, die man jetzt im Gemeindezentrum auch nicht hätte. Und das Schöne am Amateurtheater ist, das ist ja auch sonst bei Vereinen so, wenn Leute in der Freizeit etwas machen, wo sie mit Herzblut dafür sich einsetzen, dann ist das ja nicht zwingend schlechter wie Leute, die beruflich etwas machen, sondern unter Umständen vielleicht eben gerade sogar noch mit mehr Engagement und dann halt dreimal tüfteln und wenn jetzt halt die Drehflügeltüren nicht gerade funktioniert, dann probiert man es auch nochmal. Also man hat dann einfach auch viel mehr Zeit und ich glaube, so die Kombination erlaubt es uns, dass wir wirklich uns nicht mehr verstecken müssen, auch wenn wir im Stadttheater spielen, oder dass wir uns die Zeit nehmen und einfach den Anspruch auch haben, dass es funktioniert und dass es für das Publikum, das sich auch gewöhnt ist, ins Stadttheater zu gehen, halt auch ihnen passt und nicht einfach so etwas ist, wo aus dem Rahmen fällt. Und gleich haben wir natürlich sind wir darauf angewiesen, dass die Leute in ihrer Freizeit uns sozusagen ihre Zeit und ihr Engagement zur Verfügung stellen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, zum Hobbys anzubieten, wo man sonst nie nicht kann. Also man kann nie nicht, wenn man gern konstruiert, gern malt, gern baut, man kann nie nicht sonst als Hobbybühnenbildner tätig sein oder in der Freizeit für Kostüm sorgen oder in der Freizeit Theater spielen. Sozusagen, von einem, so einem Niveau, wo dann auch alles rundum in der Produktion eben dem entspricht. Und das ist auch sehr cool. Also wirklich so können auch das bieten. Das macht
Ja, ich glaube, Freude. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der eigentlich die Dinge betrifft, die gar nicht unbedingt auf der Bühne zu sehen sind, sondern hinter den Kulissen und natürlich auch die Vorbereitung von so einer Produktion betreffen. Mhm. Und das nehme ich, der ich ja auch dann hinter den Kulissen oder als Zuschauer im Theater unterwegs bin, immer sehr stark war. Also diesen Kit, den es gibt innerhalb von einer Gruppe aller Beteiligten an so einer Produktion. Das sind dann nicht nur die 10, 15 Personen, die vielleicht auf der Bühne stehen und tragende Rollen spielen, sondern alle, die von der Kostümschneiderei bis zu den Requisiten, bis zum Bühnenbau, bis zum Programmheft, bis zu den Publikationen und so weiter, Sponsoring, Fundraising, das macht ihr ja auch alles. Mhm. Also die alle ihren kleinen Teil beitragen, ihr kleines Zahnrad sind in diesem ganzen Getriebe. Mhm. Und das gibt eine enorme Energie frei und ist, glaube ich, gerade im Amateurbereich etwas, was unglaublich motivierend und auch sinnstiftend ist, gegenüber einem professionellen Bereich, wo natürlich die Prozesse total eingespielt sind und die Leute natürlich dann vielleicht auch ein Stück weit abgebrüht sind. Dann kommt die eine neue Produktion und dann wieder die nächste und dann wieder die nächste. Also es ist wirklich immer, hat einen ganz, ganz besonderen Wert. Ein Punkt, den ich aber auch noch ansprechen will, ist, also ihr holt euch schon auch die Hilfe von Profis.
Genau.
Also die Regisseure, mit denen ihr arbeitet, sind wirklich professionelle Regisseure, denen ihr auch ein professionelles Honorar bezahlt und die auch mit euch unter quasi professionellen Bedingungen arbeiten. Also ihr habt einen langen Probenprozess. Es ist eben auch da nicht ein bisschen Theaterle, wie man so sagt, sondern ihr nehmt das sehr, 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 sehr ernst. Ja. Was hat so eine Produktion für einen Vorlauf? Wann beginnt ihr, also seit wann weißt du zum Beispiel, dass du bei Calendar Girls mitspielst und welche Rolle du hast und wann beginnt dann das mit dem Textlernen, Rollenstudium, Probenarbeit? Ist das ein Jahr oder ein halbes Jahr? Oder?
Also so, normalerweise ist eigentlich der Vorlauf fast länger. Also wenn man sich dann für ein Stück entscheidet, ist das meistens mindestens zwei Jahre voraus. Jetzt damals ist wegen Corona alles ein bisschen zum Dropsi gewesen und da haben wir jetzt ein bisschen kürzeren Vorlauf gehabt. Aber wir haben Anfangs Jahr eine Stückpräsentation gemacht, wo der Walter Millens, der Regie macht, das dem Verein präsentiert hat. Und dann ist dann die Besetzung losgegangen und Ende Februar haben wir angefangen zu proben. Und da geht es dann auch darum, man muss ja auch dann noch die Rechte haben, dass man die Stücke überhaupt spielen darf. Man kann nicht einfach sagen, jetzt wenn wir das Stück machen und sich nicht darum kümmern, ob man das überhaupt darf oder nicht. Vor allem bei jüngeren Sachen muss man das immer auch noch berücksichtigen. Das braucht auch Zeit, dass man das abklären kann. Und dann fängt die Probenarbeit so, eben so im Winter fängt sie an, also haben wir jetzt mehr als ein halbes Jahr. Bei den Märchen ist es auch so, also bei grossen Märchen fangen wir auch im Winter an, wenn es grosse Massenszenen hat. Und das ist auch noch etwas, was ich vorher vielleicht noch vergessen habe, wo wir natürlich auch einen Vorteil haben jetzt gegenüber einem Profi-Ensemble, oder dass wir die Schauspieler auch nicht zahlen müssen, können wir natürlich auch Szenen machen, wo irgendwie 25 Leute auf der Bühne stehen. Das sieht man ja sonst nicht mehr so oft. Und wenn man dann so viele Leute jetzt auch einfach auf der Bühne tätig sind, dann braucht es einfach auch die Zeit. Und so mit dem Rollenstudium, mit dem Textlernen, das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie man funktioniert. Bei den einen passiert das so automatisch während der Probe, die anderen nehmen sich wirklich Zeit und machen das zu Hause. Das ist so ein bisschen je nachdem, wie man funktioniert. Genau.
Also kommen wir doch zum neuen Stück, was ihr zeigt, und zwar zu den Calendar Girls. Calendar Girls beruht auf einer wahren Begebenheit, also im Englischen heißt es dann immer Based on a True Story, und spielt in einer Kleinstadt im englischen Norden in Yorkshire. Die Hauptfiguren der Handlung sind Frauen im besten Alter, wenn man so will. Und während die Männer dieser Frauen ihre Feierabende auf dem Rennvelo, auf dem Golfplatz oder im Pub verbringen, engagieren diese Damen sich in einem Frauenclub, dem sogenannten Women's Institute. Sie haben eine monatliche Vortragsreihe, wo es unter anderem um die verschiedenen Auswüchse von Brokkoli, um die besten Marmeladenrezepte und um so verschiedene Dinge geht, die man einfach, ich sage jetzt mal, landläufig mit so Provinz in Verbindung bringt. Und sie produzieren jedes Jahr einen Kalender, den sie für einen guten Zweck verkaufen, beziehungsweise mit dem Verkaufserlös tun sie jeweils irgendeinen guten Zweck unterstützen. Und dieser Kalender hat meistens Landschaftsbilder, die schönsten Brücken unserer Grafschaft, die schönsten Türportale unserer Grafschaft und so weiter zum Sujet. Und das ist eine gewisse Routine, eine gewisse Langeweile und ein gewisser Trott, der sich dort eingestellt hat bei diesen Damen, die alle ihre Kinder schon fast im Erwachsenenalter haben, auch irgendwo im Berufsleben sich vielleicht nicht mehr viel beweisen müssen, sondern einfach so in die zweite Hälfte des Lebens einbiegen. Und dann passiert etwas, was das Leben dieser Damen grundlegend verändert. Was passiert?
Der Mann von der Annie, der wird schwer krank und sie verbringt dann sehr viel Zeit im Spital und alle in dem Women's Institute kennen ihn und mögen ihn auch sehr. Und es hat in dem Spital so ein unmöglich unbequemes Sofa und wo er dann stirbt, entscheidet sie sich, dass sie ein neues Sofa spenden für das Spital. Aber sie merken dann schnell, dass ihre Brücken- und Kilenkalender halt nicht langen, dass der Erlös kein Sofa bringt. Und dann kommen sie auf die Idee, dass sie einen Aktkalender machen könnten, um ein bisschen mehr Geld einzunehmen.
We're planning a calendar for John.
And proposing on it.
And
that's about it really.
Naked.
Es gibt im Film, den ich gestern Abend noch als Vorbereitung geschaut habe, gibt es den großartigen Dialog, wo dann diese Idee, also wir reden von Nacktfotografien, wo diese großartige Idee, dass diese Damen besten Alters sich nackt fotografieren lassen, nackt ablichten lassen, wie Pin-Up-Girls, die ja meistens eher etwas jünger sind, wird dann dieser Versammlung dieses Women's Institutes vorgestellt und dann sagt die eine: "But it's naked." Und dann sagt die andere: "No, nude." Also genau, eben der Unterschied zwischen nackt und Akt.
Akt,
ja?
Ist nicht nackt, genau.
Genau, genau. Also das, jetzt habe ich es ein bisschen vorweggenommen. Also sie entscheiden dann, oder sie, es gibt diese Idee und die muss man ja dann erstmal beliebt machen und hat natürlich mit vielen Hemmnissen und auch mit viel Überwindung zu tun, das dann zu tun. Sie bringen dann letztlich die Mehrheit in diesem Club dazu auf, das zu machen, das zu wagen. Eine großartige Zeile, die ihr wahrscheinlich auch in der Theaterfassung drin habt von einer Frau ist: "I'm 55 years old. If I don't show my tits now, when shall I do it?"
Voilà.
Also wenn ich es jetzt nicht zeige, dass ich noch schön bin oder wie schön ich bin, dann mache ich es vielleicht nie mehr. Mhm. Das ist in der Stückfassung sehr ähnlich, nehme ich an. Mhm. Dieser Kalender wird produziert und hat dann erstaunlicherweise einen riesigen Erfolg. Also die wirklichen Kalendergirls sind dann tatsächlich in die USA eingeladen worden zu Talkshows, hatten einen unglaublichen Erfolg und haben ein Vielfaches dessen erzielt an Verkaufserlösen mit diesem Kalender, von dem, was sie eigentlich geplant hatten. Und unterm Strich handelt es natürlich davon, wie man eigentlich in einer kleinen Gemeinschaft, dadurch, dass man viel Mut, viel Courage und viel Lust auf Ungewöhnliches zusammenbringt, dann doch seine kleine Welt ein bisschen verbessern kann. Ne? Also das ist für mich so die Moral von dieser Geschichte.
Mhm. Ja, und ich glaube, noch ein weiterer Punkt ist auch, dass, also was mir auch gefällt an der Geschichte, oder dass es das auch so beleuchtet. Es gibt so die der Vergleich zu den Sonnenblumen, oder? Dass die Sonnenblume wächst und blüht und sie ist eigentlich dann am schönsten kurz, bevor sie verwelkt. Und so die Frauen sind am prächtigsten sozusagen in der zweiten oder im letzten Drittel vom Leben.
The flowers of Yorkshire are like the women of Yorkshire. The last stage of their growth is the most glorious.
Ich glaube, das ist auch etwas, was so wirklich gut auch in die heutige Zeit passt, oder? Also so, wo eben gerade so Themen wie Body Positivity, dass man einfach sich so nimmt, wie man ist, dass Schönheit, klar kann man deren nachrennen und sie versuchen mit künstlicher Hilfe irgendwie beizubehalten, aber eigentlich ist das gar nicht nötig, weil die Blume blüht ja sowieso am Ende von ihrem Leben am schönsten, oder? Und ich finde, das ist auch sehr schöne Message, dass man sagen kann, Schönheit ist nicht etwas, wo mit 32 vorbei ist, sondern die bleibt und die liegt ja auch immer im Auge vom Betrachter. Und wie es dann, ja, wie dann eigentlich so die Überwindung zu dem, das sind dann ganz unterschiedliche Beweggründe, wieso die Frauen sich entscheiden, da mitzumachen.
Ich habe vorhin über den Film gesprochen, die Theaterfassung des Stücks kenne ich gar nicht so sehr. Gibt es große Unterschiede zwischen der Filmfassung und der Theaterfassung, gerade bei der Besetzung, bei den Rollen, oder ist es mehr oder weniger das Gleiche?
Also es ist so aufs Kern, eigentlich so auf den Kern eingedampft. Es hat natürlich im Film hat's noch verschiedene Nebengeschichten, die laufen, wo man natürlich im, viel einfacher kann umsetzen wie jetzt auf der Theaterbühne, was ist so eingedampft auf eigentlich die 6 Frauen plus ihre Women's Institute Präsidentin, und um die herum dreht sich eigentlich, dann eigentlich die Geschichte.
Ich habe eine ganz spannende Parallele festgestellt, also zwischen der Handlung von Calendar Girls und zwischen eurem Vorhaben mit der kleinen Bühne, nämlich dass ja auch ihr als Nicht-Profi-Darstellerinnen ohnehin, um auf eine große Bühne zu gehen, ein gehöriges bisschen Selbstvertrauen und ein gehöriges bisschen Courage braucht. Mhm. Und natürlich das Stück davon handelt, wie diese Frauen, um diese ungewöhnliche Idee zu realisieren, natürlich auch sehr viel Courage aufbringen müssen und das Heft des Handels in die Hand nehmen müssen. Mhm. Hat es viel Überwindung gebraucht für euch? War das bei der Stückauswahl, bei der Frage, mache ich da mit bei dem Stück ein Thema, dass man dann ein Stück weit auch wirklich auf der großen Bühne im Stadttheater eben nackte Haut zeigt?
Also das haben wir natürlich nur können machen, wenn wir genug Leute
Wir nehmen natürlich nicht zu viel vorweg. Es ist immer wahrscheinlich sehr charmant und auch sehr, sehr, sehr angemessen gelöst, diese Frage, nackte Haut zu zeigen. Aber trotzdem,
natürlich.
Also es war sicher ein Thema.
Und ich denke, es ist ja auch etwas anderes, oder? Ob man es jetzt, wenn man jetzt die Geschichte ins wahre Leben transportiert, dann so macht, wie das wirklich passiert ist, oder wenn man es auf einer Bühne macht, wo im besten Fall 650 Leute zuschauen. Oder? Das ist, von dem her braucht das natürlich Mut und es braucht Überwindung. Aber es ist dann eigentlich nicht schwierig gewesen, jetzt auch können zu besitzen. Also es ist nicht so gewesen, dass wir am Schluss noch haben müssen, die Leute überschwätzen und komm, jetzt mach doch mit, sondern es haben irgendwie alle. Ja, auch, es ist auch sehr, die Geschichte hat so viel wo man weitergehen kann, und so viel, wo sie auch so im Subtext erzählt, dass es, ja, glaube dann auch wie als Chance gesehen worden ist, da können mitverzählen und auch etwas im Teil haben, wo auch ein Statement ist, ein bisschen.
Mhm. Genau. Mhm. Ich habe gesehen, eure Besetzung ist im Schnitt, würde ich mal sagen, wahrscheinlich 15 bis vielleicht sogar 20 Jahre jünger als die Besetzung im Film. Macht das irgendwie einen Unterschied? Habt ihr das thematisiert oder ist es für euch eigentlich, also lässt sich die Geschichte mit Frauen Anfang 40 genauso gut oder Ende 30 genauso gut erzählen wie mit Frauen über 50? Ist es für euch, also gibt es da Unterschiede oder?
Es sind Kleinigkeiten, aber es funktioniert sehr gut. Und wir haben jetzt, also die Darstellerinnen sind so zwischen Ende 20 bis Mitte 50 jetzt von der Hauptgruppe. Es hat aber auch noch Ältere. Also es ist schön, dass wirklich so das ganze Spektrum vorhanden ist. Und dadurch, dass es so ein Thema ist, wo man als Frau eigentlich das Leben lang damit konfrontiert ist, und da trägt man das Leben lang mit sich mit. Und da kommt eigentlich nicht darauf an, ob man als Teenager einer Vorstellung auf Instagram irgendwie nacheifert oder ob man halt dann in die Wechseljahre kommt. Das ist wie so, ich glaube, im Grund sind es immer wieder ähnliche Themen und darum funktioniert es sehr gut.
Also ich kann dir sagen, dass ich glaube, dass dieses Thema mittlerweile nicht mal nur die Frauen betrifft, sondern dass es eben auch Männer betrifft. Ich habe vor ein paar Wochen im Tagi, als so die Body-Saison losging und die Hitze noch nicht so unerträglich war, dass wirklich alle sich gefreut haben auf die Body, habe ich einen Bericht gelesen über Männer, die halt auch so ein bisschen einen Bierbauch vielleicht haben oder halt nicht irgendwie aussehen wie Brad Pitt. Die sagen, in der Body, zum Schwimmen ziehe ich mein T-Shirt dann aus, aber so mit nacktem Oberkörper in der Body rumsitzen, das mache ich jetzt nicht so gerne. Also ist ja im Grunde genommen ein sehr ähnliches Phänomen, dass es auch da Schönheitsideale gibt, denen man auch als Mann vielleicht meint, entsprechen zu müssen. Und auch da eben dieses Thema, du hast vorhin den Begriff Body Positivity genannt, also steh zu deinem Körper, besetz dich selbst positiv oder sieh dich selbst, dass es auch selbst für Männer eine Rolle spielt. Ist aber im Stück jetzt kein Thema. Aber ich finde es eben, dass es eben gesellschaftlich doch ein relevantes Thema ist, wie sehr hinterfragen wir solche Schönheitsideale auch, finde ich sehr, sehr entscheidend. Mhm. Also ich bin ja groß geworden in der Zeit mit, wo es diese Kate Moss Werbekampagne gab für Calvin Klein, diese schwarz-weiß mit Weichzeichner gefilmte, wahnsinnig dürre Kate Moss. Und ich glaube, das war für viele Mädchen in dem Alter auch fast schon irgendwie ein Zwangbild, in das man sich irgendwie, dass einen die Werbung vielleicht hineindrängt. Und umso wichtiger ist es, da offen zu sein. Und dann hat ja ein paar Jahre später, hat ja dann diese, diese Creme, diese Dove-Cremes, die haben dann Werbung gemacht mit Frauen mit ganz, ganz anderen Körpermaßen.
Aber sehr viele Jahre später.
Sehr viele Jahre später, ja, genau. Also sicher 10 bis 15 Jahre später, würde ich meinen.
Ja, und ich denke jetzt gerade, es hat sich jetzt wie nochmal akzentuiert, auch mit den sozialen Medien, oder? Weil halt dort sieht man etwas und man hat das Gefühl, das ist die Realität, aber dass natürlich all die InfluencerInnen eine Welt erschaffen, die so gar nicht existiert, das ist vielen nicht bewusst, oder? Und gerade darum ist es auch wichtig, dass es wie so die Gegenströmung auch gibt, um zu sagen, es ist so, wie es ist und du bist gut und schön und wertvoll, so wie du bist. Hm. Weil es bringt nichts, irgendetwas im nachzueifern, wo einem dann am Schluss noch unzufrieden macht.
Kommen wir nochmal zum Stück. Das Stück spielt in der Grafschaft Yorkshire, also im Norden von England. Ihr macht es wie alle Produktionen von der kleinen Bühne in Schweizerdeutsch, also in Schaffhauser Mundart. Es gibt eine Mundartfassung, die der Walter Milns extra geschrieben hat für euch. Inwiefern ist es dann, also aber ihr verortet das Stück trotzdem in England oder verortet ihr es jetzt in Schaffhausen?
Nein.
Gibt es irgendwo so Mischformen oder so? Nein, oder?
Nein, also es spielt in den 80er Jahren in England.
Und warum ausgerechnet 80er Jahre? Weil es historisch auch in den, also weil die echten Calendar Girls waren ja, glaube ich, Anfang 2000er. Oder ist das bewusst
also sie sind
ein bisschen zurückgegangen?
Im Laufe der 90er Jahre ist das passiert und wir haben das bewusst auch dort angesetzt, weil man, also wenn man es jetzt in die heutige Zeit wird transportieren, dann hätte man, gerade eben, wenn wir jetzt schon bei den sozialen Medien sind, oder das Problem, dass, was machst du denn mit dem Handy? Dort fängt es ja schon mal an, oder wenn man es jetzt wie in die heutige Zeit transponiert.
Auch mit der Fotografie.
Auch mit der Fotografie natürlich, genau. Und 80er Jahre ist halt auch einfach schön wild und schräg und auch jetzt seitens der Kostüme natürlich, wo man sich kann austoben kann. Genau. Das ist so der Grund.
Es gibt im Film einen männlichen Fotografen und es gibt die sehr, sehr witzige Szene, dass dieser männliche, also die verabreden dann eigentlich ja, also es gibt dann irgendwie ein Setting und der Fotograf bereitet alles vor und dann geht er aber aus dem Raum und dann fallen die Hüllen und dann drücken die Frauen untereinander auf den Auslöser. Das funktioniert natürlich nicht. Irgendwann muss der Fotograf halt doch dazukommen und dann, kann das Projekt richtig losgehen. Ihr habt natürlich auch einen männlichen Regisseur und auch natürlich einen männlichen Fotografen im Stück, nehme ich an, sonst funktionieren ja diese Witze gar nicht, diese Ironie gar nicht. Wie war das für euch innerhalb vom Ensemble? Muss man sich da auch irgendwie ein Stück weit locker machen, bevor man diese Szenen zum ersten Mal macht? Oder wie seid ihr damit umgegangen mit dem Thema Nacktheit, persönliche Grenzen? Oder ist es, wenn man bei der kleinen Bühne mitwirkt, sowieso klar, es ist eine Theatervorstellung, da ist man einfach in der Rolle und ich nehme an, dass es nicht ganz so einfach ist.
Das ist nicht ganz einfach, das ist definitiv so. Und es ist allen bewusst gewesen, was es bedeutet, wenn sie zusagen. Also man hat, wenn man eine Rolle angeboten bekommen hat und die angenommen hat, dann ist es wirklich klar, dass das ein Teil ist davon. Und es ist so ein auch weh, wenn wir es vorne schon davon gehabt haben, es ist ein Prozess, der auch Zeit braucht. Und es sind kleine Schritte und irgendwann macht man dann den Schritt. Und wir haben dann zum Beispiel jetzt, wir brauchen dann ja auch den Kalender auf der Bühne und haben dann gefunden, wir brauchen auch Bilder und sind dann, haben dann dürfen ins Stadttheater auf die Bühne gehen, sozusagen das Fotoshooting machen mit einem professionellen Fotograf. Und das hat dann schon auch geholfen, mal dort reinzustehen und man hat sehr wenig an und einfach nur schon mal den Raum zu spüren, wenn man so angelegt ist. Und eben schlussendlich, die dann auf der Bühne das macht, aber ja nicht ich, sondern das ist ja die Chris. Also so, das hilft dann wie auch noch, um um das zu machen. Und es braucht Mut und man muss es dann einfach, man macht es dann einfach und dann ist es okay. Und es ist, wir tun es immer wieder thematisieren und schlussendlich ist es auch wichtig, dass es allen wohl ist und dass man auch in dem Tempo für sie geht, dass es für die Personen, die betroffen sind, dann auch stimmt und sie das können in einem Rahmen machen, wo für sie passt.
Ja, also ich habe ja das Glück gehabt, als einer der wenigen einen kleinen Blick auf eure Fotos werfen zu können. Du hast mir das gezeigt und die sind wirklich ganz phänomenal toll. Also richtig, richtig schöne Fotografien sind es. Das heißt, der Zuschauer wird die dann auch sehen auf der Bühne. Und die Zuschauerinnen natürlich auch, nicht nur der Zuschauer. Ich abstrahiere schon wieder auf den männlichen Blick. Das soll natürlich nicht so sein. Wird es dann, also bei manchen Produktionen ist es ja so, dass man den Kalender dann auch wirklich erwerben kann und das Ensemble, was das Stück macht, dann auch wirklich noch irgendwie ein Fundraising macht für einen guten Zweck, also dass diese Story aus der Geschichte dann auch in die Realität übersetzt wird. Ist das bei euch auch der Fall?
Nein.
Oder? In dem Fall nicht. Ja, ja. Aber die Geschichte ist trotzdem genauso wertvoll und genauso wichtig. Wann ist Premiere und wann sind die folgenden Vorstellungen?
Premiere ist am 16. September, am 24., 25. und 30. September sind noch Vorstellungen.
Ich kann dazu ergänzen, dass Tickets natürlich selbstverständlich bereits jetzt im Vorverkauf erhältlich sind, also der schnelle Stück Schwinder. Sichern Sie sich Ihren Platz bei den Kalender Girls. Wir freuen uns darauf, mit euch die Saison zu eröffnen und ich danke dir sehr für deinen Besuch und toi 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 schon an dieser Stelle. Vielen Dank, Anina.
Danke vielmal.
You are so beautiful. To me. You are so can't you see? Everything I hope for.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war er auch schon, unser Podcast Nummer 47 zu den Kalendergirls, die uns im September aufzeigen werden, wie man mit viel Selbstvertrauen, ungewöhnlichen Ideen, Courage und Witz seine Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anina Keller von der kleinen Bühne Schaffhausen und mir bleibt nur, Sie einzuladen in eine der vier Vorstellungen der Kalender Girls am 16., 24., 25. und 30. September bei uns im Stadttheater. Das Stück ist ein wahrer Balsam für Herz, Hirn und Lachmuskeln und wir freuen uns sehr darauf, Sie zu den Kalender Girls begrüßen zu dürfen. Neben den Kalender Girls erwarten Sie auf unserer Bühne im September noch weitere starke Frauen. Zum einen die Schweizer Kabarettistin Patti Basler mit ihrem aktuellen Programm Nachsitzen und das Frauenquartett Salut Salon, die Teufelsgeigerinnen aus Hamburg mit ihrem Programm Die Magie der Träume. In der nächsten Folge unserer Drehbühne wage ich gemeinsam mit einem Experten für künstliche Intelligenz, Computer und Robotik einen Blick in die Zukunft. Ich spreche mit Roman Hagen über das Stück Revolution von Yael Ronen und Dimitri Schad und über die Frage, ob die zunehmende Computerisierung und Automatisierung unseres Lebens unter dem großen Stichwort Industrie 4.0 eher als Fluch oder doch als Segen zu verstehen ist. Diese Folge erscheint dann am Sonntag, den 2. Oktober. Bis dahin viel Vergnügen bei uns im Stadttheater und bis bald auf unserer Drehbühne.
Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.